Martin Werle. Sei einzig, nicht artig. So sagen Sie nie mehr Ja, wenn Sie Nein sagen wollen.
Wie geht's dir so? Job, Freizeit, Freunde, Familie, alles soweit in Ordnung oder jedenfalls das meiste davon?
Und trotzdem, irgendwas hält dich davon ab, hundertprozentig glücklich zu sein? Klar, der Job ist ab und zu etwas stressig, der Chef kann auch ganz schön nerven, die Kinder sind manchmal ziemlich anstrengend und im Freundeskreis bekommst du von dem einen oder anderen Drama mehr ab, als du lieb ist. Hast du bei all dem manchmal das Gefühl, nur noch zu funktionieren und für andere da zu sein, sodass du zu deinen eigenen Dingen gar nicht mehr kommst? Dann wird es Zeit, dir mal darüber Gedanken zu machen, was du eigentlich willst und was du nicht willst. Blink Nummer 1. Die meisten Menschen richten sich viel zu sehr nach anderen. Der Radiomoderator Oliver Pscherer ließ einmal in seiner Morgenshow über Stunden hinweg zwei Songs in der Dauerschleife laufen. Er protestierte damit gegen die Vorgaben der Sender, die ihren Moderatoren zunehmend diktieren, was sie aufzulegen haben. Pscherer wollte da nicht mehr mitspielen. Mit der Protestaktion stellte er seine Überzeugung über das Risiko, seinen Job zu verlieren. Könntest du dir vorstellen, an geeigneter Stelle ebenso zu handeln? Die meisten Menschen stellen sich diese Frage gar nicht mehr. Statt sich zu fragen, was will ich, fragen sie, was soll ich, was darf ich oder was kann ich noch wollen? Sie orientieren sich an den Maßstäben anderer und vergessen dabei ihre eigenen. Dabei fragen wir uns das Wichtigste viel zu selten. Was will ich? Oder anders formuliert, lebe ich mein Leben wirklich, wie ich es will? Vielleicht sollten wir uns einfach öfter vor Augen führen, dass wir nicht ewig leben. Steve Jobs sagte in seiner legendären Rede an der Stanford University, dass der Fakt, dass wir sterben werden, der beste Realitätscheck sei. Hat er damit nicht recht? Was ist die Angst davor, einfach mal Nein zu sagen, gegen die Aussicht, unsere wertvolle, endliche Lebenszeit zu verschwenden? Die Besinnung auf uns selbst beginnt bereits damit, uns nicht ständig mit anderen zu vergleichen. Wir sind soziale Wesen, es ist normal, dass wir uns an unseren Mitmenschen orientieren. Allzu gerne vergleichen wir uns aber mit erfolgreicheren oder glücklicheren Menschen. Deren scheinbar tolles Leben möchten wir auch haben. Doch solche Vergleiche sind nicht gut für uns. Ebenso steht es mit Alltagsdingen. Wie oft lassen wir uns Dinge einreden, die für unser Leben vielleicht gar nicht relevant sind? Martin Werle, der Autor von »Sei einzig, nicht artig«, hat kein Mobiltelefon. Er berichtet, wie schockiert manche Gesprächspartner darüber sind. Und warum hat er keins? Ganz einfach, er will es nicht. Seinem Erfolg als Bestsellerautor und gefragter Redner hat das nicht geschadet. Blink Nummer 2. Unsere Umgebung beeinflusst unsere Wünsche mehr, als uns bewusst ist. Jedes Jahr um die Weihnachtszeit steigt die Zahl der Schönheitsoperationen um etwa 20%. Warum gefallen sich viele Menschen selbst nicht mehr? Woher kommt die Sehnsucht nach dem Über-Ich? Wieder sind wir bei den Maßstäben der anderen, bei dem, was uns von außen vorgegeben, manchmal sogar eingeredet wird. In der Kindheit war es normal, dass uns Autoritäten wie Eltern und Lehrer die Richtung gewiesen haben. Nun, da wir erwachsen sind, übernimmt die Marketingbranche die Autoritätsrolle. Mit gewieften Strategien und hohem Einsatz suggerieren uns Heerscharen von Experten, dass wir nur glücklich werden, wenn wir dieses oder jenes Produkt kaufen und diesen oder jenen Lebensstil pflegen. Schon in Fernsehserien vergangener Jahrzehnte wie Dallas spazierten makellose Charaktere in ihren perfekten Wohnzimmern umher und präsentierten die Welt, die wir anstreben sollten. Die wenigsten werden genau dieses Leben kopiert haben, doch im Unterbewusstsein bleibt mehr hängen, als wir wahrhaben wollen. Studien zeigen, dass Leute, die viel fernsehen, sich nicht nur nach jedem Abend vor der Glotze ärmer vorkommen, sondern auch anfälliger für Depressionen sind. Wie sehr unsere Wahrnehmung und unser Urteilsvermögen von unserer sozialen Umgebung beeinflusst werden, zeigt das bekannte Konformitätsexperiment, das der polnische Psychologe Solomon Asch erstmals 1951 durchführte. Er legte den Teilnehmern Blätter mit Linien vor und ließ sie bestimmen, welche Linien die gleiche Länge haben. Die richtige Antwort war deutlich zu erkennen. Mehrere Runden des Ratespiels gingen problemlos über die Bühne. Der Clou des Experiments bestand nun darin, dass vor dem Probanden andere vermeintliche Testpersonen ihre Tipps abgaben, natürlich auch immer die richtigen. In der entscheidenden Runde des Experiments gaben nun alle diese vermeintlichen Testpersonen plötzlich eine falsche Antwort. Sie tippten allesamt auf die gleiche falsche Linie. Nun geschah etwas Seltsames. 76% der Probanden passten sich dieser falschen Mehrheitsmeinung an. Sie trauten ihren eigenen Augen nicht mehr. Das Experiment zeigte unter anderem, wie stark unsere Abneigung ist, als Außenseiter dazustehen. Die Grundlagen dafür werden schon in der Kindheit gelegt, wie du im nächsten Blink sehen wirst. Blink Nummer 3. Wir bewerten und kritisieren unsere Kinder viel zu sehr. Du kannst nicht singen, deine Stimme klingt schrecklich. Solche Tonspuren, die sich in unserer Kindheit in unser Gedächtnis gebrannt haben, bestimmen oft noch als Erwachsene unser Verhalten. Wie kommt es, dass wir solche Urteile über uns akzeptieren und solche Mühe haben, sie wieder umzuwerfen? Oft sind es selbsterfüllende Prophezeiungen, die uns als Kind mitgegeben werden. Ein Kind, dem schon früh gesagt wird, dass es nicht singen könne, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht gerne weiter singen und so auch seine Stimme nicht trainieren. Kein Wunder, dass sie später weniger lieblich klingt. Wie dramatisch sich solche negativen Bemerkungen auf Kinder auswirken können, zeigte eine britische Studie. Danach hören Kinder durchschnittlich von 449 Bemerkungen pro Tag nur 37 positive. Es überwiegen bei weitem Ermahnungen und Vorwürfe wie »Sei still, sitz nicht so krumm, mach dies oder lass jenes«. Kinder haben den Vorgaben der Eltern wenig entgegenzusetzen. Sie wollen es den Eltern recht machen und deren Wünsche erfüllen. Eine Eltern-Kind-Beziehung ist von Natur aus nicht gleichberechtigt. So ersetzt das Kind schon früh seine eigenen Wünsche durch die der Eltern, ein genetisch bedingtes Verhalten, um das Überleben zu sichern. Ähnlich ist es in der Schule. Auch hier sind die Schüler vom Wohlwollen der Lehrer abhängig. Stephen King lernte das früh. Seine Lehrerin war nicht begeistert von seinem ersten Roman, den er auf dem Schulhof an seine Mitschüler vertrieb. Sie bezeichnete das Buch als Schund und schaffte es tatsächlich, dass der junge King sich des Geschriebenen schämte. Zum Glück schrieb er trotzdem weiter. Jahre später fanden seine Werke unzählige Leser und wurden mehrfach verfilmt. Dem Autor brachten sie mehr als 400 Millionen Dollar ein. Wir sollten also vorsichtig damit sein, Kinder zu bewerten und zu kritisieren. Es ist wichtig, sie ihre Stärken und Schwächen selbst erkennen zu lassen. Blink Nummer 4. Respekt ist wertvoller als Beliebtheit. Ein typisches Beispiel allgegenwärtiger Maßstäbe ist auch die Bewertung, Altruismus ist gut, Egoismus ist schlecht. Daran ist natürlich etwas Wahres. In einem sozialen Gefüge ist es existenziell wichtig, egoistische Verhaltensweisen zu begrenzen. Doch ein solches Dogma schafft einen sozialen Druck, das Individuum aufzuopfern. Statt uns zu fragen, was wir wollen, fragen wir uns, was wir für andere tun können, weil uns die soziale Akzeptanz so wichtig ist. Um sich von diesem Druck freizumachen, lohnt es sich zu differenzieren. Wollen wir gemocht werden oder respektiert? Respekt bekommen wir nämlich durchaus für Dinge, die anderen nicht passen. Respekt lässt sich außerdem nicht kaufen. Das zeigen die Erfahrungen vieler Lottogewinner, deren Beliebtheit schnell schwand, sobald die Millionen weg waren. Stell dir vor, du hast im Lotto gewonnen, bezahlst Rechnungen für andere Leute, gibst dem Straßenmusiker Schein und lädst zu Partys ein. Es ist abzusehen, dass du Leute anziehst, die es nicht ehrlich mit dir meinen und die dich schließlich, wenn das Geld alle ist, allein stehen lassen. Wenn du jedoch du selbst bist und die Grenzen setzt, werden dich Leute umgeben, die genau das respektieren. Auch echte Zuneigung gilt dem Menschen selbst, nicht seinen Bemühungen anderen gegenüber. Oder kannst du dir etwa vorstellen, deinen ungeliebten Chef zum Geburtstag einzuladen, nur weil er dich jeden Tag lobt? Das Wichtigste ist jedoch, authentisch zu bleiben. Wenn du dir ein Image schaffst, das deinem wirklichen Wesen widerspricht, verspielst du deine Authentizität und damit die Chance, für deine Persönlichkeit respektiert zu werden. Wer nur ein Bild von dir kennt, wird deine wahre Persönlichkeit nie verstehen und sie demzufolge auch nicht wertschätzen. Was hast du also von solch einer Beziehung?
Außerdem kann es auf die Dauer ziemlich anstrengend werden, ein falsches Bild von sich aufrechtzuerhalten. Erzählst du beispielsweise einem Kollegen eine kleine Lüge, so musst du ständig auf der Hut sein, dich beim nächsten Mitarbeiter nicht zu verplaudern. Allen kannst du es sowieso nicht recht machen. Der Mensch, dem du es so recht wie möglich machen solltest, bist du. Akzeptierst du dich selbst und das, was du tust, kannst du deinen Mitmenschen gegenüber authentisch auftreten. Das erzeugt automatisch Respekt und stärkt im Gegenzug dein Selbstbild. Blink Nummer 5. Wenn du dir selbst folgst, kannst du nur gewinnen. Martin Werle wurde Angelredakteur. Dabei hatte ihm sein Mentor empfohlen, Politikjournalist zu werden. Er folgte seiner Überzeugung, obwohl ihm die Angst, sein Vorbild zu enttäuschen, schlaflose Nächte bereitete. Doch seinen eigenen Weg zu gehen, war ihm wichtiger. Letztlich können wir nichts gewinnen, ohne auf uns selbst zu hören. Das aber ist manchmal gar nicht so einfach, denn wir sind voller Widersprüche, die zu inneren Konflikten führen. Die Psychologie unterscheidet drei Arten von inneren Konflikten. Anziehende Kräfte werden dabei Appetenz genannt, abstoßende Kräfte Aversion. Erstens den Appetenz-Aversionskonflikt. Beispiel: Du möchtest mehr Geld verdienen, dafür aber nicht mehr arbeiten. Zweitens den Appetenz-Appetenzkonflikt. Beispiel: Du möchtest Pasta und Pizza gleichzeitig essen. Drittens den Aversions-Aversionskonflikt. Beispiel: Du möchtest weder deinen Job noch deinen Partner verlieren. Deine Aufgabe ist es zu erkennen, welche Konflikte für dich im Vordergrund stehen. Die Fragen sind immer die gleichen. Was ist das kleinere Übel? Was ist der wichtigere Wunsch? Indem du dir genau überlegst, welche Aversionen du besonders vermeiden und welchen Appetenzen du unbedingt nachgehen willst, löst du innere Konflikte. Orientiere deine Entscheidungen an diesen Erkenntnissen und nicht an den Erwartungen deines sozialen Umfeldes. Stelle dich einmal in Gedanken in einen stillen Wald und blicke von dort aus auf dein Alltagsleben. Was siehst du? Bist du glücklich? Geht es noch um dein Leben oder um das Bild eines idealen Lebens? Bist du nur noch an der Arbeit und der Familie ausgerichtet oder folgst du auch eigenen Interessen? Gibt es Wünsche, für deren Erfüllung du scheinbar nie Zeit hast? Dein Leben ist zu wertvoll, um es im Hamsterrad des Alltags zu vergeuden und ständig den Erwartungen anderer Leute hinterherzulaufen. Es lohnt sich zu überlegen, in welchem Lebensbereich würdest du gerne etwas verändern? Was wären die Folgen der Veränderung? Und was sind dagegen die Konsequenzen, wenn alles so bleibt wie bisher? Blink Nummer 6. Erkunde, woher deine Emotionen kommen. Die Argumente aus den letzten Blinks sind wohl den meisten von uns klar, jedenfalls rational gesehen. Doch niemand funktioniert rein rational. Viele unserer Entscheidungen und Handlungen sind emotional gesteuert. Das heißt aber nicht, dass du dich deinen Emotionen unreflektiert überlassen musst. Emotionen haben immer einen Ursprung und du kannst erkunden, wodurch deine Gefühle ausgelöst werden. Der Autor nennt das Emotionenfitness. Sie könnte etwa so funktionieren. Du bist spät dran und suchst einen Parkplatz, wirst nervös. Das eigentliche Problem ist natürlich nicht die Parkplatzsuche, sondern das drohende zu spät kommen. Dahinter verbirgt sich die Angst vor Stress mit dem Chef. Deren Ursache wiederum ist die Angst davor, als unzuverlässig zu gelten, den Job zu verlieren und ohne Geld dazustehen. Der Stress bei der Parkplatzsuche ist also nur eine Folge der Angst vor dem Jobverlust. Die meisten Leute nehmen ihre Ängste und Wünsche nie wirklich unter die Lupe, sondern geben sich mit dem naheliegenden Schluss zufrieden. So verpassen sie die Chance, sich selbst ein Stück besser kennenzulernen. Entscheidend ist auch, ob du mit dem, was du tust, wirklich deinen eigenen Überzeugungen folgst. Kennst du deine eigenen Werte und Visionen, ist es einfacher, falschen Sehnsüchten und kurzfristigem Vergnügen zu widerstehen. Deinen Überzeugungen kannst du leicht auf die Spur kommen. Denke an eine Situation, in der du zufrieden und glücklich warst. Frage dich, welche Vorstellungen konnte ich in diesem Moment verwirklichen? Wähle drei von diesen Vorstellungen aus und orientiere all deine zukünftigen Entscheidungen an ihnen, egal ob es um die Arbeit, die Beziehung, Freunde oder die Kinder geht.
Frage dich stets, wie kann ich es einrichten, dass meine drei Prinzipien zur Geltung kommen? Wenn du in einem Lebensbereich nicht glücklich bist, dann kann es sein, dass du deine eigentlichen Wünsche noch gar nicht kennst. Spüre sie auf. Dein Alltag muss nicht so viel Kraft kosten, wie es dir manchmal scheint. In der Beziehung nicht und auch nicht im Job, wie du im nächsten Blink sehen wirst. Blink Nummer 7. Überdenke deine Einstellung zu deiner Arbeit. Zu viele Menschen sehen ihren Job vor allem als Notwendigkeit. Sie arbeiten für Geld, für Ansehen, für ihren Lebenslauf. Glücklich sind wir dagegen nur, wenn wir gerne zur Arbeit gehen. Das hängt jedoch keineswegs nur von den Umständen ab, sondern vor allem von uns selbst. Es beginnt schon bei der Wahl der Arbeitsstelle. Achte weniger darauf, wo du möglichst schnell die Karriereleiter erklimmen kannst, sondern suche eine Stelle, in der du dich ausleben kannst. Schlittere nicht ahnungslos in einen neuen Job, sondern sprich vorher mit möglichst vielen Leuten aus dem betreffenden Berufsfeld oder sogar aus dem Unternehmen, um ein realistisches Bild der täglichen Abläufe, der Atmosphäre und der Ziele zu bekommen. Sei dir dabei bewusst, der absolute Traumjob ist eine unrealistische Idealvorstellung. Kein Job ist durchweg traumhaft und entspricht all deinen Erwartungen. Die Frage ist, was ist dein wichtigstes Prinzip, das erfüllt sein muss, damit du dich wohlfühlen kannst? Je bewusster du dir dessen bist, was du brauchst, um dich in einem Job wohlzufühlen, desto eher wird es dir gelingen, glücklich zu sein und dich über unerfreuliche Kleinigkeiten nicht mehr zu ärgern. Auch deine innere Einstellung spielt eine große Rolle. Gelingt es dir, deine Arbeit als gesunde Herausforderung zu sehen, statt als Über- oder Unterforderung, so wirst du sie aus einer neuen Perspektive betrachten und vielleicht ganz anders angehen. Je mehr Herzblut du dabei einbringst und je mehr Verantwortung du übernimmst, desto mehr Spaß wird dir deine Arbeit machen. Die Umstände musst du nicht so akzeptieren, wie sie sind. Schreibe dir auf, was du dir von deinem Arbeitsumfeld wünschst und notiere hinter jedem Punkt, was du dafür tun kannst. Viel zu oft beschweren wir uns nur über Dinge, übergehen dabei unsere eigene Verantwortung und verzichten auf unsere Einflussmöglichkeiten. Blink Nummer 8. In jedem Nein steckt ein Ja. Nicht jedem fällt es leicht, Nein zu sagen. Du solltest es aber unbedingt lernen. Sagst du Nein zu den Wünschen anderer, so sagst du Ja zu deinen eigenen. Dein Leben ist ein Fußballfeld, auf dem viele Spieler herumlaufen. Einige von deinem Team, einige vom gegnerischen. Deine Individualität ist der Strafraum. Es wird immer Leute geben, die versuchen, in deinen Strafraum einzudringen, seien es Mitspieler oder Gegner. Deine Aufgabe ist es, diesen Raum zu schützen. Definiere deinen Strafraum, indem du Prioritäten und Grenzen setzt, gegenüber deiner Familie, deinen Freunden und deinen Kollegen. Was ist so wichtig, dass du es unter allen Umständen verteidigst? Was möchtest du auf keinen Fall? Wo bist du kompromissbereit? Auch Menschen gegenüber kannst du Nein sagen, vor allem wenn sie dir nicht gut tun. Sieh genau hin, wie deine Freunde in schwierigen Situationen reagieren. Wer ermutigt dich und gibt ehrliche Denkanstöße und wer ist desinteressiert und negativ? Wer nicht hinter dir steht, hat in deiner Nähe nichts zu suchen. Denn gerade wenn du selbst mit Zweifeln kämpfst, kann ein destruktiver Kommentar leicht die Unterstützung von drei Leuten zunichte machen. Deshalb sollten die Spieler um dich herum zwar nicht alle deine Aktionen bejubeln, Fans deines Teams sollten sie aber schon sein. Sage also Ja zu den Richtigen, lerne aber auch Nein zu den Falschen zu sagen. Das waren die Blinks zu Sei einzig, nicht artig von Martin Werle. Die Kernaussage dieses Buches ist, eine gesunde Portion Egoismus ist wichtig. Lasse dich nicht von den Erwartungen anderer leiten, sondern davon, was du selbst willst. Werde dir klar über deine Wünsche und Ziele, erkunde deine Emotionen und umgib dich mit Menschen, die dir gut tun. Konntest du mit diesen Blinks etwas anfangen? Haben sie dir was Konkretes gebracht oder hättest du die Zeit lieber anders genutzt? Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Titel Sei einzig, nicht artig als Betreff und teile deine Gedanken mit uns.